Soll ich dankbar sein für bessere Einsicht? Soll sie beherzigen und einbauen? Es kann ja sein, dass man durch einen anderen etwas lernt. Ich sage das etwas schwach. Wir sollten sehr, sehr bereit sein, von anderen zu lernen. Und wenn das der Fall ist, sollten wir dankbar sein. Wenn es sich um einen Imperativ handelt, und oft handelt es sich um die Frage, ob wir einen gewissen Weg einzuschlagen haben oder nicht, punkto Strukturen im Reiche Gottes, Fragen der Handlungen, Verordnungen und so weiter, darüber wird viel diskutiert. Wenn ich merke, hier habe ich einen Gehorsam zu vollziehen, dann natürlich, wenn ich erkannt habe, dass dies der Weg Gottes ist, dann werde ich aufgerufen zur Tat. Wie hat man sich aber zweitens zu verhalten, wenn Meinungsverschiedenheiten immer noch bleiben? Das heißt, ich bin nicht einverstanden, ich meine immer noch, es ist nicht schriftgemäß und nach den schriftlichen Kriterien gemessen wäre es nicht etwas, das anzunehmen sei. Wie dann? Dann gibt es immer noch zwei Möglichkeiten. Ist es eine Randfrage gewesen oder ist es eine Zentralfrage gewesen? Man muss sich sagen, Meinungsverschiedenheiten nicht zentraler Art dürfen die Gemeinschaft nicht durchbrechen. Das sagt die Schrift deutlich. Die Gemeinschaft darf und soll aufrechterhalten werden. Allerdings ist hier wiederum zu fragen, wer ist hier im Gespräch? Führung der Gemeinde oder an die Führung der Gemeinde werden höhere Forderungen gestellt als an einen Christen als Glied der Gemeinde Jesu. Jemand, der in der Führung der Gemeinde Jesu ist, sollte mehr in der Lehre der Heiligen Schrift zu Hause sein und klar stehen als ein anderer. Ein anderer kann mehr abweichen und immer noch zur Gemeinde gehören. Paulus sagt in 1. Korinther 12, 24 und 25, Gott hat den Leib so zusammengefügt, damit es keinen Zwiespalt gebe. Es soll also Gemeinschaft nicht durchbrochen werden. Einige wegweisende Texte wären hier vielleicht eine Hilfe, wie man sich verhalten kann. Römer 14 und 15, 1. Korinther 1, Verse 10 bis 12, Kapitel 3, 3 bis 5, Kapitel 12, 20 bis 27. Nehmen wir zunächst Römer 14 und 15. Was kann man aus diesen Kapiteln lernen? Wenn Sie sie vor kurzem gelesen hatten, dann werden Sie noch einiges im Kopf haben, hoffentlich, wenn nicht zu viele griechische Vokabeln dazwischen kamen. Aber hier einiges, das man aus diesen Kapiteln punkto Meinungsverschiedenheiten lernen kann. Einmal, am Beispiel von Römer 14 und 15 stellt man fest, unreife Christen sollen akzeptiert werden und getragen werden. Unreife Christen sollen angenommen und getragen werden, selbst wenn man durch sie zu leiden hat. Die ersten Verse von Römer 15. Nach den ersten Versen von Römer 14, über Meinungen soll man nicht streiten. Paulus legt dem Reichsgottesarbeiter besonders nahe, der Knecht des Herrn hat nicht zu streiten. Er hat zu kämpfen, aber nicht fleischlich zu streiten. Ferner, der reife Christ soll den Unreifen nicht verachten, und der Unreife soll den anderen nicht richten. Nicht verachten, nicht richten. Jeder soll den anderen annehmen, 15,7, weil und wie Gott jeden in der Gemeinde angenommen hat. Wer fällt, kann vom Herrn aufgerichtet werden. Steht sogar in der Zukunftsform, wird. Eine wunderbare Verheißung. Weiter über Speisen und Feiertage zum Beispiel mag man verschiedener Meinung sein. Das heißt nicht, dass man sollte, aber es kann vorkommen. Man soll auch seiner eigenen Meinung gewiss sein. Dieses allerdings, und das ist wichtig, dieses setzt eine Untersuchung des Standpunktes voraus. Sonst kann man seiner Meinung nicht gewiss sein. Das heißt, man mag eine andere benommen haben und ruhig darüber sein, aber das heißt nicht, dass man sich ihrer schon gewiss ist. Dieses setzt eine Untersuchung des Standpunktes und des Sammelns und das Sammeln von Gründen voraus. Man muss Gründe haben für seine Position, für seinen Standpunkt. Aus dem und dem Grunde ist es so. Das Maßgebende ist, dass man dem Herrn dient und nicht sich selbst. Bei Meinungsverschiedenheiten ist das maßgeblich, dass man den Herrn vor Augen hat und nicht sich selbst. Aber zu viel Meinungsverschiedenheit steht im Zeichen von Abhängigkeit von Menschen und letztlich vom Portemonnaie. Vom Herrn ist jeder in Leben und Tod verantwortlich. Man soll auch darauf achten, dass eine eigene Handlung einen Bruder nicht dazu verleitet, sein Gewissen zu verletzen. Darum geht es beim Ärgernis, den anderen nicht durch meine Handlung dazu verleiten, sein Gewissen zu verletzen. Der Weg zur Korrektur eines Gewissens geht über Information, über Fakten. Aber wenn jemand noch nicht genügend Fakten hat, wird sein Gewissen, sagt Paulus, in einem unreifen Stadium sein, in einem unzulänglichen Stadium. Er wird dann schwach sein. Paulus sagt, das Reich Gottes hat in der gegenwärtigen Zeit geistige und nicht irdische Substanz. Es kommt letztlich auf diese Werte drauf an und nicht auf Essen und Trinken. Erstrebenswert sind demnach Harmonie und Wachstum in der Gemeinde, und diesen soll man nachjagen. Das, was dem Frieden dient und der Erbauung, sagt Paulus. Verletzung des Gewissens schädigt das geistliche Leben. Sollte es fehlerhaft in der Orientierung sein, so wird es durch Erkenntnis korrigiert, also durch Fakten. Und diese Fakten kommen durch die Heilige Schrift. Erkenntnis kommt durch Offenbarung, göttliche Offenbarung. Geschichtliche. Jeder soll, sagt der Apostel, auf das Ziel der Gemeinde ausgerichtet sein. Das heißt, so denken zu lernen, wie Christus denkt, und zum Lobe Gottes da zu sein. Das ist das Ziel der Gemeinde. Kapitel 15. Jetzt 1. Korinther 1, 10 bis 12. Was kann man aus diesen Versen lernen? dreierlei. Einmal, hier geht es um verschiedene Reichsgottesarbeiter, denen man sich oder zu denen man sich hält. Paulus sagt, das ist Parteiwesen. Er sagt, Treue und Liebe zu Lehrern des Evangeliums sollen nicht Anlass zu Dissonanz geben. Zweitens, man soll auf das achten, was die Lehrer gemein haben in der Lehre, auch danach trachten, dass die Lehre in der Gemeinde einheitlich ist. Man soll danach trachten, dass die Lehre in der Gemeinde einheitlich ist. Und drittens, zu sagen, was hier auf Lokalgemeindeebene verboten ist, sei auf überörtlicher Ebene erlaubt. Und das wird hier und da gesagt. Gut, sagt man, auf korinthischer Ebene war das verkehrt, in einer örtlichen Gemeinde. Aber überörtlich darf es schon paulinische Richtungen geben, apollische und christische und petrinische und so weiter, mennonitische und andere, lutherische, also Richtungen nach Menschen. Es gibt ein schönes Lied von Dora Rappert, man soll sich nicht nennen nach dem und dem, und ich glaube, da steht auch nach einem Berg. Ich weiß nicht, wie stark sie sich davon bewusst war, was sie schrieb, aber Dora Rappert war die Frau eines Krishonet-Direktors. Es ist gut möglich, dass sie sehr gut wusste, was sie schrieb, und hoffte, dass der Name sich ändern werde. Zu sagen, was hier auf Lokalebene, Gemeindeebene verboten ist, sei auf überörtlicher Ebene erlaubt, heißt, das Verhältnis der Ortsgemeinde zur Gesamtgemeinde in der Schrift zu übersehen. Denn was die Ortsgemeinde ist, oder was die Gesamtgemeinde ist, ist die Ortsgemeinde. Und so wie es auf der einen Stelle ist, so ist es, soll es auf der anderen Stelle sein, grundsätzlich. Die örtliche ist nämlich nicht lediglich nur ein Teil der Ganzen, sondern Widerspiegelung derselben. Und es ist nämlich so, wenn wir uns nach gewissen Lehren abkapseln, gerade dadurch versperren wir den Weg für andere, dass sie gesegnet werden können durch die Wahrheiten, die wir bei uns betonen. Dies sollten Allgemeinwahrheiten sein. Gut, man tut das im Zeichen dessen, dass man die Irrlehren des anderen ausschalten will. Aber wenn man stark wäre, könnte man auch einiges derlei verkraften. Nun besteht immer noch nicht Einigkeit über das, was zu verkraften wäre, und das, was wirklich auszuschalten wäre. Nun, da wollen wir weiterarbeiten. 1. Korinther 3, 3 bis 5. Was lehrt diese Stelle? Zweierlei. Wo Gemeinde Jesu Christi sich nach Menschen orientiert und aufteilt, da ist sie fleischlich. Was heißt fleischlich? Das heißt, nach dem, was zum alten und vergänglichen Kosmos und Äon gehört, ausgerichtet. Ausgerichtet nach dem, was zum alten und vergänglichen Kosmos, zum alten Äon gehört. Und zweitens, Paulus macht klar, die Diskussion geht um ihn und Apollos hier, Lehrer des Evangeliums sind Diener und nicht Oberhäupter der Gemeinde. Das hatte er schon in Kapitel 1 gesagt. Haupt und Fundament gibt es nur eines. 3, Vers 11. Haupt und Fundament gibt es nur eines. Und aus 1. Korinther 12 lernen wir auch einiges in dieser Beziehung, besonders aus den Versen 20 bis 27. Dort lehrt uns die Schrift, Fragen der Gabe und Aufgabe, und das ist das Thema, Fragen der Gabe und Aufgabe dürfen die Gemeinde nicht trennen. Paulus sagt, alle gehören und dienen Christus. Alle gehören dem Christus und sollen ihm dienen. Jeder dient nicht nur sich selbst, sondern auch dem anderen dabei. Jeder dient auch dem Bruder, nicht nur sich selbst. Und etwas Sonderbares, aber sehr Wichtiges betont Paulus im Laufe seiner Ausführungen. Weniger Begabte sollen entsprechend mehr geehrt werden, nicht umgekehrt. Dadurch, durch vermehrte Ehre, wird eingeebnet, positiverweise eingeebnet, kompensiert. Und nun noch vier allgemeine Gesichtspunkte, die zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten beitragen können. Allgemeine Aspekte. Einmal, da alles den Gläubigen zum Besten dienen kann, Römer 8, Vers 28, soll man das Auftreten von Meinungsverschiedenheiten auch positiv betrachten, nicht nur negativ. Paulus sagt das sogar deutlich in 1. Korinther 11, 18 und 19. Damit die Bewährten herauskristallisiert werden. Das sind Prüfungen. Das heißt nicht, wie ein Evangelist sagte, dass die Sache in sich selbst gut ist. Keineswegs, sonst hätte Paulus sie nicht gerügt. Aber es kann etwas Positives dabei sein. Man darf für etwas daran danken, nicht für die ganze Sache. Ferner, jeder soll danach trachten, in der Erkenntnis und im Glauben zu wachsen. Jeder sollte suchen zu wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi, und zwar zusammen mit dem Bruder, zusammen mit allen Heiligen wachsen. 3, Epheser 3, 17 und 18 und Kapitel 4, 13 bis 16. Drittens, man soll wissen, dass die Liebe ein höherer Grundsatz ist als das Suchen nach Erkenntnis oder als Begabung. An dieser Stelle ist eingewendet worden, Erkenntnis ist aber, oder Wahrheit besser, ist wichtiger als Liebe. Die Wahrheit ist der Maßstab der Liebe, das stimmt. Aber die Suche nach Erkenntnis darf nicht auf Kosten der Liebe geschehen. Ich darf nicht die Liebe verletzen. Ich kann leben, ohne alle Erkenntnis zu haben. Ich kann aber nicht leben, ohne zu lieben. Das heißt also, ich habe immer zu lieben, aber ich muss nicht immer wissen. Ich kann auch mit Fragezeichen leben mit meinem Bruder. Das heißt nicht, dass ich die Wahrheit, die ich erkannt habe, verneinen muss. Das ist ein anderes Thema. Das ist nicht, was hier gesagt ist. Aber wenn ich mit meinem Bruder spreche und mit ihm zusammen die Wahrheit suche, dann habe ich aufzuhören zu sprechen, dort, wo ich merke, meine Liebe zu ihm wird verletzt oder wird hier unterbrochen. Dann kann ich aufhören. dann muss ich nicht weitersuchen mit ihm zusammen. Im Zeichen der Liebe zu ihm darf ich aufhören. Epheser 3, Verse 10 und 18 und 1. Korinther 12, Vers 31b, Römer 15, Vers 7 und 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Das wären die, ich hatte 4 gesagt, das letzte lasse ich weg, entschuldigen Sie. Ich habe meine Meinung geändert. Meinungsverschiedenheiten nicht zentraler Art waren das. Das heißt, sie sollen nicht trennen, so war es ja. Aber Meinungsverschiedenheiten nicht zentraler Art können, obwohl sie nicht sollen, können allerdings zu Trennungen führen. Und wir haben ein Beispiel bei Paulus sogar. Die berühmte Stelle, Apostelgeschichte 15. Das Auseinandergehen, und zwar mit einigem Feuerwerk, zwischen Barnabas und Paulus. Eine starke Auseinandersetzung mit erhöhter Temperatur. Verse 36 bis 40. Es hätte nicht sein sollen, aber es war. Es kann also zu Trennungen führen. Wer hier im Irrtum lag, ist schwer zu sagen. Einerseits, auf der anderen Seite kann man darauf hinweisen, was die Gemeinde betrifft. Sie hat den Paulus im Segen entlassen und von Barnabas heißt es einfach, er zog weg. Vielleicht ist da ein Hinweis, vielleicht hat er sich einfach abgetrennt, aber auf jeden Fall durften beide schon etwas dazu beigetragen haben. Was ist die Lösung für so eine Situation? Das ist das Herrliche in dieser Geschichte. Sie hört nicht mit Vers 40 in Kapitel 15 auf. Die Trennung soll nicht ewiglich geduldet werden. So bald wie möglich wieder zusammenkommen. Inzwischen aber einander respektieren. Und dieses Wohl, wo viele von uns heute sind, in der Gemeinde Jesu. Schriftstellen in Bezug auf Barnabas und Paulus. 1. Korinther 9, 3 bis 6. Kolosser 4, Vers 10 und 2. Timotheus 4, Vers 11. Der Auslöser war bekanntlich Johannes Markus. Also, junge Mitarbeiter, Sie können vielleicht auch dazu beitragen, dass die Älteren nicht auseinander gehen. Hätte der Markus, ob er treuer gewesen, dann hätte es vielleicht verhütet werden können, aber der wäre vielleicht etwas anders gewesen. Wie verhält man sich bei Meinungsverschiedenheiten grundsätzlicher Art? Man hat jetzt herausbekommen, es ist schwerwiegend und es ist nicht Einmütigkeit erreicht worden. Was dann? Hier wieder zwei Möglichkeiten. Einerseits ist eine gnädige Haltung einzunehmen, andererseits eine feste. Eine gnädige wie auch eine feste Haltung. Judas 21 bis 23. Ich glaube, an dieser Stelle scheint mir der überlieferte Text sinnvoller zu sein. Nebenbei gesagt. Wie sieht eine gnädige Haltung aus? Ein Beispiel Hiervon haben wir in Paulus in Galater 4, 19 und 20. Meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch gestaltet worden ist. Ich wünschte aber jetzt bei euch gegenwärtig zu sein und meine Stimme umzuwandeln, denn ich bin eurethalben in Verlegenheit, großer Verlegenheit. Er litt darunter. Aber welche Worte, ja? Man kann ihn fast hören, wie er gern mit ihm gesprochen hatte, wie eine Mutter mit einem Kind fleht, ja? Ein Vater mit seinem Sohn. Also, nicht nur Argumente, sondern das Zeigen in der Stimme, in der Haltung der echten Liebe, dass sie durchleuchtet. Geht es um Lehre grundsätzlicher Art, so ist in Liebe und Sanftmut zu informieren. 2. Timotheus 2, 24 und 25. Denken wir auch an 1. Korinther 15. In einer so wichtigen Frage wie die Auferstehungsfrage, nicht die Auferstehung von Christus, das war bei denen klar, aber die Auferstehung von Gläubigen, von Menschen, aber da können wir sehen, wie Paulus dort vorgeht. Klar, deutlich, Fakten, aber doch in großer Liebe weitergegeben. Es sollte dann in der Behandlung zwischen dem Heretiker und dem Skeptiker unterschieden werden. Zwischen dem Heretiker und Skeptiker, dem Skeptiker ist zu unterscheiden, was aber Zeit notwendig macht und Gespräch. Der erste, der Heretiker, ist einer, der sich der Wahrheit verschlossen hat. Der zweite, der Skeptiker, hat immer noch Fragen. Und wenn er wirklich Gottes Willen tun will, das ist die Voraussetzung, man kann fragend sein und doch nicht wollend sein. Aber wenn beides da ist, ein Fragen und der Wille, Gottes Willen zu tun, dann wird er die Wahrheit, sagt Jesus, finden. Johannes 7, Vers 17. Diesen begleite man also weiter. Bei keinem von beiden sollte man aber die Hoffnung auf Umkehr aufgeben. 2. Timotheus 2, 25 und 26. Betont sollte werden, dass in Jesus Christus alles ist, was man bei einer Bewegung sucht. In irgendeiner Richtung. Ist ein falscher Geist vorhanden, so dürfen wir mit unserer vollmächtigen Stellung in Christus rechnen. Man ist an dieser Stelle viel zu ängstlich und verlässt sich auch hier auf Methoden, anstatt wirklich auf Jesus Christus. Epheser 1, 19 bis 22 und Kapitel 2, Vers 6. Man könnte auch hinzufügen, Kolosser 2, 1 Vers 13 und 2 Verse 13 bis 15 oder 14 und 15. Aber auch eine feste Haltung kann notwendig sein. Sprüche 27 Vers 6 heißt es, die Schläge des Liebenden meinen es gut. Einige Schriftstellen hier für eine festere Haltung. 2. Timotheus 4, Verse 2 bis 4, Kapitel 2, Vers 14 und natürlich Galater 1, Verse 6 bis 10. Warum? Versöhnung mit Gott bedeutet Leben für den Menschen. Es geht also um Leben, wenn es um die Wahrheit über Gott geht, um Versöhnung. Versöhnung mit Gott bedeutet Leben für den Menschen. Die Alternative ist der Tod. Dazu soll Wahrheit hinführen zum Leben, vom Tode zum Leben. Wenn eine neu auftauchende Lehrmeinung, klein oder groß, dazu führt, dass die Heilsverbindung eines Gläubigen mit Gott, wenn die Heilsverbindung beeinträchtigt wird, dann ist diese aufkommende Lehrmeinung gravierender Art. Eine Lehrmeinung, die ihn noch gewissermaßen in Klammern als Christ gelten lässt, hat nicht die Folge, dass der Vertreter so einer Lehrmeinung aus der Gemeinschaft der Gläubigen verwiesen werden muss oder vermieden werden muss. Er kann, in Anführungsstrichen, noch verkraftet werden. Er mag allerdings zum Teil isoliert werden müssen, besonders von der Mitarbeit, damit die Gemeinschaft nicht unnötigerweise leidet. Denn die Führungskräfte sind ja wegweisend. Da ist es schon etwas entscheidender. Aber als Christ kann er getragen werden. Die Grenze der Gemeinde ist in ihrem Wesen die Wiedergeburt. Wiedergeburt ist die wesensmäßige Verbindung mit Jesus Christus, durch die Versöhnung hergestellt. Wo, in Aussage oder in Wandel, vom Haupt von Jesus Christus getrennt wird, wo Wiedergeburt in Frage gestellt wird, da geschieht Trennung vom Leib Jesu. Der gravierende Charakter einer Lehre wird am Haupt gemessen. Wird man noch als einen belassen, der am Haupt verbunden ist. Die Behandlung des Anhängers solcher Lehre dieser Aussage angemessen sein. Auch bei Wiedervereinigungserwägungen. Die Frage, inwiefern hat er sich geändert in seiner Meinung? Es ist die Aufgabe der Gemeinde zu verwarnen und bei Nichtbeachtung sich vom Falschen zu trennen. Römer 16, 17 und 18, Kapitel 16, Verse 17 und 18. Titus 3, die Verse 10 und 11, die Stelle vom Heretiker. 2. Johannes 9 bis 11. Johannes war ein Donnerssohn. Dieser grundsätzliche Zug wurde geheiligt, sodass er einen besseren Sinn für die Heiligkeit Gottes bekam. Und diesen Sinn ist bei ihm geblieben. Er ist sehr entschieden gewesen in seiner Dogmatik, in seiner Lehre. Aber er bekam zusätzlich, und dafür ist er in die Geschichte eingegangen, besonders in der Kirchengeschichte, als Apostel der Liebe. Das war wunderbar, dass er die Liebe kennengelernte bei seinem Herrn. Aber die Heiligkeit hat er nicht verloren, den Sinn für Wahrheit, für Genauigkeit. Offenbarung 2, Verse 14 bis 16 und Vers 20. Es wären wahrscheinlich noch andere Texte aus Kapitel 2 und 3 dort. Ein Schlusswort zu Meinungsverschiedenheiten. Auseinandersetzung mit anderer Lehre sollte die Gemeinde nicht vom Gleis abbringen. Es kann geschehen, dass der Zug der Gemeinde umkippt. Dann ist es dem Feind wieder gelungen. Darin sollte man einen Aufruf sehen. In der Meinungsverschiedenheit sollte man einen Aufruf sehen, sich erneut der Aufgabe der Evangelisation und der Befestigung der Gläubigen zu widmen. Das ist eine Herausforderung. Wissend, dass Bewahrung der wahren Gemeinde verheißen ist. Gott kann inmitten solcher Stürme seine Gemeinde schon bewahren. Und das ist eine herrliche Verheißung. Matthäus 24, Vers 24. Aber man sollte bedenken, da Wölfe es besonders auf Lämmer abgesehen haben. 2. Petrus 2, Vers 18. 2. Petrus 2, Vers 18. Sollte man sich der Jungbekehrten in besonderer Weise annehmen. Dieses Problem ist bekannt. Uns allen gelten zusammenfassend die zwei Worte aus Apostelgeschichte 20, Vers 32 und Galater 5, 25. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches imstande ist, euch zu bauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Und Galater 5, Vers 25, lasst uns im Heiligen Geiste wandeln, und dann wird der böse Geist uns nicht antasten können. Fügen wir hinzu. Groß B, eine zweite Herausforderung für die Gemeinschaft. Gemeinschaft in Frage gestellt oder auch begrenzt, je nachdem, durch Sünde. Irrige Lehrmeinung kann Sünde sein und ist Sünde, aber hier geht es nun um das, was offensichtlich Sünde ist. Wenn ein Christ sündigt, wie ist er zu behandeln, was ist zu tun? Was ist zu tun, wenn Sünde unter Gläubigen vorkommt und die Gemeinschaft bedroht oder beeinträchtigt wird? Oder was hat das mit der Gemeinschaft zu tun? Das ist das Thema Gemeindezucht. Ich werde mich hier nicht lange aufhalten, aber einige Grundaussagen machen, woran Sie weiterarbeiten können, wenn Sie wollen. Erstens, Sie merken schon, ein Dogmatiker hat nicht über alles gearbeitet. Erstens, man sollte sich fragen, ob man selbst irgendwie schuld daran ist, dass der Betroffene in Sünde geriet. Ich glaube, das sollte man als erstes sich fragen. Nicht gleich loslegen mit Gemeindezucht. Erst wirklich fragen, wo liegt auch noch Schuld? Nicht nur hier, das ist offensichtlich, aber wo noch? Und wenn sie vorliegt an anderer Stelle, dann sollte dort auch Buße getan werden. Und wenn es bei mir ist, sollte ich meine Sünde bekennen. Und auch wenn sie nur Lieblosigkeit ist. Das Sündenbekennen ist Raritätsware geworden. Zweitens, viele Sünden des anderen müssen vom Gläubigen einfach getragen werden und vergeben werden. Und zwar ohne viel Aufsehen. Das gehört dazu. Wenn man das mit Aufsehen tut, dann fragt man sich, ob man wirklich vergeben hat. 1. Petrus 4, Vers 8. Drittens, wenn Sünde vorkommt, sollte eigentlich persönliche Ermahnung erfolgen. Jemand sollte hier ermahnen, sagt Jesus, Matthäus 18, wenn jemand gegen dich sündigt sogar, und spreche ihn daraufhin an. Das heißt, je nachdem, man muss sich erwägen, ob hier Punkt 2 oder Punkt 3 zu befolgen ist. Viertens, wenn die persönliche Ermahnung nicht Erfolg hatte, dann sagt Jesus Ermahnung im engeren Kreis, dann nehme man einen mit,
ein oder zwei vielleicht, je nachdem. Matthäus 18 wieder. Punkt 5 ist umstritten. Jesus spricht von Gemeindeleitung, Entschuldigung, von Gemeinde. Die Frage ist, was meint er mit Gemeinde? Meint er die kommende Gemeinde, die er gründet mit Pfingsten? Meint er die bestehende jüdische Gemeinde? Oder nach Lamsa, George Lamsa, einem aramäischen Christen, ein Aramäer, der Christ wurde, der vieles Hilfreiches uns gegeben hat in seinem Buch Die Evangelien in aramäischer Sicht, normalerweise glaube ich im blauen Deckel, im Paperback, aber doch. Es sind viele wertvolle Beiträge zu verschiedenen Texten. Ich weiß nicht, ob Sie es in der Bibliothek haben. Kennen Sie es? Sie haben es, George M. Lamsa, ja. Zum Beispiel die berühmte Stelle vom Nadelohr und dem Kamel und solche Texte. Wie bitte? Nein, er ist tendiert an einigen Stellen bibelkritisch zu sein. Aber
Papstfreundlich?
So. Würden Sie unfreundlich sein, wenn Sie dem Papst begegnen? Lamsa meint, dieser Begriff bedeutet eigentlich die Gemeindeleitung. Und das können wir nachvollziehen. Zum Beispiel, wenn es heißt Bonn oder Washington oder Moskau, dann meint das nicht die Stadt, dann meint das einfach die Regierung und so weiter. Man hat gewisse Stichwörter, die nicht das Ganze meinen, sondern das Teil. Möglicherweise geht es hier um die Gemeinde.